Die größte Angst ist natürlich, abgeschoben zu werden. Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich so Angst habe. Es könnte jede Nacht passieren, dass wir abgeschoben werden. Ich habe Angst um meine Kinder. Wenn wir abgeschoben werden, dann müssen meine Kinder wieder in dieser Angst leben.
50 Mal habe ich meinen Tod gesehen. 50 Mal auf diesem Fluchtweg. Wir waren circa 3 Jahre auf der Flucht. Wir haben Sachen gesehen, unglaublich. Wir haben überlebt. Und das muss irgendjemand uns lieben. Grundlos. Ich habe eben fest an Gott geglaubt, an Allah geglaubt und auch an mich selbst geglaubt.
Am Anfang trauen sie sich nicht so sehr, über diese Fluchterfahrung zu reden. Es braucht eine Vertrauensbasis. Und wenn wir die gemeinsam aufbauen können, dann kommen Erfahrungen, Erlebtes auf den Tisch, was sie erzählen. Es fließen sehr viel Tränen.
Mit dem Trauma leben lernen. Frühe Hilfen für Geflüchtete. Eine Sendung von Susanne Babila.
Wir haben hier 2 Küchen. In der Unterkunft, das ist ein Systembau und in jedem Haus, in jedem Gebäude, auf jeder Etage gibt es nur 2 Gemeinschaftsküchen.
Rosach Gümmischtal führt durch die Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart-Möhringen.
Das ist unsere Küche für unsere Projekte, vor allem für unsere OMID-Frauenkochgruppe.
Die Sozialarbeiterin leitet unter anderem Frauenkochworkshops im Rahmen von OMID, einem niederschwelligen Therapieangebot der Caritas Stuttgart. OMID bedeutet auf Persisch Hoffnung.
Heute haben wir hauptsächlich Frauen mit türkischer Herkunft, weil sie ein bestimmtes Gericht sich gewünscht haben, was auch einen religiös-traditionellen Hintergrund hat. Und da darf ich Ihnen gleich mal vorstellen, das ist einmal Gülisar.
Türkan und Saide wollen anonym bleiben und nur mit ihrem Vornamen genannt werden. Sie sind mit ihren Familien aus der Türkei geflohen und leben seit 1-2 Jahren in Deutschland.
Als ich heute früh kurz nach 7 hier ankam, standen die schon vor der Tür mit ihren Zutaten.
Die Frauen teilen die Aufgaben untereinander auf. Welches Gericht wird gekocht? Welche Zutaten werden benötigt? Und wer erledigt die Einkäufe? Die 47-jährige Türkan genießt das gemeinsame Kochen.
Es ist für mich ein Gefühl von Familie. Es tut mir sehr gut, hier gemeinsam zu sein. Es ermöglicht mir, den Kopf frei zu bekommen. Es ist eine Zeit, wo es mir gut geht. Das möchte ich nicht missen.
Ziel sei, die Teilnehmerinnen zu stärken, ihnen das Gefühl von Gemeinschaft und Sicherheit zu vermitteln, erklärt Rosa Gümüşdal. Die Sozialarbeiterin ist Muslimin und hat türkische Wurzeln. Ihre Großeltern kamen als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland. Über den Kochtöpfen hat die Sozialarbeiterin Fotos der Rezeptzutaten aufgehängt und am Rand ihre deutschen Bezeichnungen notiert. Heute steht Aschure auf dem Speiseplan, eine warme Süßspeise aus dem Nahen Osten.
Da kommt rein Kichererbsen, Bohnen, Weizen, es kommen Mandeln rein, Walnuss, Haselnuss, Erdnüsse, Sultaninen, getrocknete Feigen, getrocknete Aprikosen, Zimt, Rosenwasser, Orangenschalen, Granatapfelkerne und Pistazien haben sie auch reingetan. So, die Bülisar hat jetzt abgeschmeckt, den Sud.
Der Sud köchelt mehrere Stunden, muss immer wieder umgerührt und abgeschmeckt werden, bis ein dicker Brei entsteht.
Also Aschure, eine Überlieferung heißt, dass es das letzte Mal auf der Arche Noah war, bevor sie an Land gegangen sind. Und zwar haben sie alles, was sie noch übrig hatten, von den Vorräten zusammengetragen und eine Suppe gekocht. Der religiöse Hintergrund ist, die Aleviten fasten 12 Tage. Ja. Und das trifft auf den im islamischen Kalender auf den Monat Muharram. Und am Ende dieser Fastenzeit wird dieser Aschure gekocht und an bekannte Freunde, Nachbarn auch verteilt. Und dass dort im Haushalt ein Segen zelebriert wird, dass in diesem Haushalt nie Nahrungsmittel ausgehen.
Aschure ist ein symbolreiches religiöses Gericht. Das Festmahl steht für Zusammenhalt, Dankbarkeit und das Teilen mit anderen. Vor allem bei Schiiten und Aleviten, aber auch Sunniten oder armenischen Christen. Das Kochen kultureller und religiöser Speisen wirke stabilisierend auf die Psyche, erklärt Rusa Gümüşdal.
Damit können sie sich in ihrer eigenen Kultur etwas widerspiegeln, was die Sehnsucht ein bisschen dimmt. und innerlich einfach eine Zufriedenheit. Es ist eine Zelebration, die der Seele gut tut. Das heißt, die Frauen haben Spaß, die Frauen können sich ausleben, sie können einfach mal aus dem Alltag abschalten, einfach mal die Psyche zur Ruhe kommen lassen, mal weg von den ganzen Problemen, was anliegt bezüglich Aufenthalt und so weiter.
Türkan und Saide sind Kurdinnen und haben ihr Kopftuch locker nach hinten gebunden. Gülisar ist Alevitin und trägt kein Kopftuch. Sie gehört in der Türkei einer religiösen Minderheit an, die in ihrer Heimat als Glaubensgemeinschaft nicht staatlich anerkannt ist. Die 53-Jährige kam mit ihrem Mann und ihren drei Kindern vor einem Jahr nach Deutschland. Ihre Familie sei in der Türkei häufig diskriminiert worden, erklärt Gülisar, und sie fühlten sich vom Staat nicht ausreichend geschützt. Auch Kurden erfahren aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit in der Türkei immer wieder Benachteiligungen, erklären Türkan und Saide. Und gegen ihre kurdische Familie sei besonders hart vorgegangen worden, weil eine ihrer Verwandten der Arbeiterpartei PKK angehöre, die bis vor kurzem für einen unabhängigen kurdischen Staat kämpfte, sagt die 35-jährige Saide.
Deshalb hatten wir häufig Hausdurchsuchungen. Meinen Kindern machte das große Angst. Als mein Ehemann einmal nicht anwesend war, wurde ich in Haft genommen. Wir kamen nicht mehr zur Ruhe. Deshalb sind wir geflüchtet. Ich will so nicht mehr mit meinen Kindern leben müssen. Seit wir in Deutschland sind, ist unsere Wohnung 4-mal durchsucht worden.
Saide, Türkan und Gülisar fühlen sich häufig niedergeschlagen, haben Albträume und Panikattacken. Die Erinnerungen an die Flucht raube ihnen den Schlaf, erzählt Türkan und weint. Sie kamen über die lebensgefährliche Balkanroute nach Deutschland.
Es war nicht einfach, hierher zu kommen. Wir haben 3 Monate in Wäldern verbracht. Es gab Tage, an denen ich mich von Blättern ernährt habe. Und wir haben auf der Flucht Menschen sterben sehen. Nur wegen der Zukunft der Kinder haben wir uns auf den Weg gemacht.
Auch Gülisar hat Tränen in den Augen. Alle 3 Frauen wissen nicht, ob ihren Anträgen auf Asyl stattgegeben wird und sie mit ihren Familien in Deutschland bleiben können.
Die größte Angst ist natürlich, abgeschoben zu werden. Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich so Angst habe. Es könnte jede Nacht passieren, dass wir abgeschoben werden. Ich habe Angst um meine Kinder. Wenn wir abgeschoben werden, dann müssen meine Kinder wieder in dieser Angst leben.
Die Mitarbeitenden von OMID bieten neben kreativen Workshops niederschwellige therapeutische Einzelgespräche an, die von einem Sprachmittler übersetzt werden. So können die Geflüchteten in ihrer Muttersprache über ihre Sorgen erzählen und die langen Wartezeiten auf einen Therapieplatz überbrücken.
Am Anfang trauen sie sich nicht so sehr, über diese Fluchterfahrung zu reden. Es braucht eine Vertrauensbasis. Und wenn wir die gemeinsam aufbauen können, dann kommen Erfahrungen, Erlebtes auf den Tisch, was sie erzählen. Es fließen sehr viel Tränen und dann aber kommen hinzu, das, was man vermisst, die Familie, die Verbindung zu den eigenen Eltern. Sie versuchen das aufzuwiegen. Was habe ich erlebt? Was habe ich zurückgelassen? Wo geht ich weiter?
Auf der Terrasse im Gebrüder-Schmied-Zentrum, einem Mehrgenerationenhaus in Stuttgart-Heslach, sitzen etwa 40 Menschen an einem großen, runden Tisch. Sie treffen sich, weil sie Deutsch lernen wollen. Darunter sind viele Geflüchtete.
Mein Name ist Olga, ich komme aus der Ukraine. Seit 2022 wohne ich in Stuttgart. Von Beruf bin ich Solotechnik-Ingenieurin. Ich finde toll, dass wir diese Möglichkeit haben, hier sprechen über unsere Probleme und auch unsere Stimmung. Und.
Ich heiße Doris, ich komme aus Kolumbien und lebe seit 9 Monaten in Deutschland.
Ich heiße Ahmed Nur. Ich komme aus Syrien. Ich bin 25 Jahre alt. Seit 9 Monaten bin ich in Deutschland. Und das ist sehr schön, mit den Leuten sprechen etwas. Das ist besser als der Kurs, weil wir dort immer Grammatik lernen.
Die Teilnehmer treffen sich jeden Mittwoch am späten Nachmittag. Es heißt Blabla-Café, weil es darum geht, sich zu überwinden und miteinander auf Deutsch zu plaudern, erklärt Mitgründer Nasser Rostami.
Nur alleine studieren reicht nicht, muss man Kontakt aufnehmen mit Menschen, zum Beispiel wie hier das Blabla-Café oder auf die Straße. Zum Beispiel, ich habe auf der Straße Menschen gefragt, damals, ob die mir beim Deutsch helfen könnten. Mehr sprechen, lesen. Mehr lesen,
Zeitung,
das wird viel helfen.
Ein Treffpunkt wie das Blabla-Café habe ihm und seinem Bruder Tufan gefehlt, als sie vor 13 Jahren in Deutschland ankamen, erzählt der heute 34-jährige Nasser. Als Nasser aus Afghanistan flüchtete, war er 18 Jahre alt, sein Bruder Tufan gerade mal 14. Denn die Taliban erklärten die Familie zu Feinden. Ihr Vater lieferte Lebensmittel ins NATO-Hauptquartier in Kabul. Bei einem Angriff der Taliban wurde er schwer verletzt. Als Nasser die Aufgabe seines Vaters übernahm, schossen ihm Taliban-Milizen in den Rücken.
Die haben ihm gezielt mit Rakete angeschossen. Und auf seinen Rücken sieht man die Brandbereiche, da wo gebrannt wurde.
Die haben uns angegriffen. Und da wurden 7 Personen ums Leben gekommen. Aber ich wurde verletzt, eine Rakete in meinen Rücken eingetroffen, an die Wirbelsäule. Und deswegen sitze ich auch heute im Rollstuhl. Und dann habe ich nicht mehr mitbekommen. Und dann, ich war im Koma, ich habe irgendwann die Augen aufgemacht, dass ich im Krankenhaus bin. Ich habe 2 Operationen sozusagen. Ich habe 9 Stück Metall im Rücken und wurde 2-mal operiert und 2-mal war ich auch im Koma.
Nasser lag 76 Tage im Koma und ist seither querschnittsgelähmt. Sein Vater entschied, Nasser und sein Bruder Tufan sollten fliehen, nach Großbritannien oder Deutschland. Dort hatte man Kontakte. Schlepper führten die Brüder in den Iran. Tufan trug den 4 Jahre älteren Bruder über die gebirgige Landschaft.
Auf die Hände, auf dem Rücken, aber es gibt halt auf diesem Weg kein Auto. Das ist so 3 Meter Berge, musst du hochlaufen, bis du an dein Ziel nach Iran kommst. Das ist alles, sagt man, Qaçak, das ist alles illegal. Da kommst du nicht einfach so mit Auto oder mit Flugzeug oder so.
Nassers Zustand verschlechterte sich. Die Wunden waren tief und eitrig. Desinfizierende und schmerzstillende Medikamente gab es nicht. Doch erst als sie 6 Monate später in die Türkei kamen, konnte Nasser in eine Klinik eingeliefert werden. Er wurde 2-mal operiert und lag 50 Tage in einer Klinik in Ankara. Sein kleiner Bruder Tufan kam bei einer türkischen Familie unter und versuchte Arbeit zu finden.
Illegal zu sein, keine Papiere zu haben. Ich frage mich immer bis heute noch, wieso muss ich das durchmachen? Wieso müsste ich solche Sachen noch in diesem Alter? Ich wollte auch mal vielleicht spielen, ich wollte mal auch sicher zu irgendwelche Schule gehen, sicher auch meinen Alltag einfach ganz normal leben. Ich habe niemanden anderen gehabt, um nach Hilfe zu rufen. Ich habe einfach mich auf diesem Weg verlassen und einfach, was gekommen ist, habe ich einfach akzeptiert. Ich habe keine andere Wahl gehabt. Und ich habe auch meinen Brüdern von Anfang an versprochen und auch meinen Eltern, bis ich am Leben bin, ich lasse ihn nicht alleine. Und er hat auch gesagt. Und deshalb, ich habe versucht, ihn zu retten. Und mich selbst auch. Wenn ich mich nicht retten könnte, könnte ich ihn auch nicht retten. Wir müssen immer aufeinander schauen.
Als es Nasser besser ging, wagten sie die Fahrt übers Mittelmeer nach Griechenland, die sie fast das Leben kostete. Danach entschieden sie, Tufan solle allein weiterziehen und Nasser später nachkommen. Schlepper führten ihn und hunderte Migranten über Mazedonien, Serbien, Bosnien, Albanien, Bulgarien und Ungarn nach Österreich. Weite Teile der Strecke lief Tufan zu Fuß.
Von hunderte Leute 19 geblieben, von 19 5 angekommen. Das war kalt, es war schrecklich. Wir müssen alles zu Fuß kommen. Ich habe meine Nägel von Füßen, die wurden alle schwarz. Manche hat man hier entfernt. Der ganze Weg, 27 Tage sind wir gelaufen. Ich habe 50 Mal, wenn ich sage, habe ich meinen Tod gesehen. 50 Mal auf diesem Fluchtweg. Wir waren 3,5 Jahre auf der Flucht. Wir haben Sachen gesehen, unglaublich. Wir haben überlebt. Und das muss irgendjemand uns lieben, grundlos. Ich habe ihm fest an Gott geglaubt, an Allah geglaubt. Und auch an mich selbst geglaubt.
Ich bin auch gläubig und glaube, es ist wichtig, aber natürlich auch einfach machen, einfach weitermachen. Einfach, dass ich bin doch wertvoll, das ist sehr wichtig.
Nasser kam erst Monate später nach Deutschland. Die Brüder waren schwer traumatisiert, aber froh, einander wiederzuhaben. und sie fanden Hilfe bei Omid.
Ja, ich wollte immer reden. Ich habe einfach dieses Erlebnis, was ich alles mitgemacht habe und so weiter, ich konnte das nicht mehr ertragen. Weil nachdem ich hier war, habe ich mich sicher gefühlt. Da ist dann alles hochgekommen. Jede Nacht bin ich in Mitternacht aufgestanden. Ich war sehr unruhig. Ich konnte das Ganze nicht durchstehen ohne diese Hilfe, dass der oder die einfach uns anhört, die sagt, wir erzählen unsere Sorgen und so und sie glaubt an uns. Das war große Hilfe. Da habe ich mich immer sicher gefühlt, weil ich dachte, ich bin nicht alleine. Und sagt, du hast bisher geschafft, du schaffst auch weiter.
Das Modell Omid wird von der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart, der Caritas und der Stadt Stuttgart finanziert, erklärt Sabrin Gasmitangaraya. Die Soziologin und Islamwissenschaftlerin leitet den Bereich Migration beim Caritasverband. Dazu gehört auch die Geflüchtetenhilfe. Einen Therapieplatz zu bekommen sei für alle schwierig, erklärt Sabrin Gasmitangaraya. Aber für Flüchtlinge, vor allem in den ersten 3 Jahren, so gut wie unmöglich.
Allein schon der Zugang zum Gesundheitssystem ist ja schon mal erschwert und vor allem jetzt auch noch auf 36 Monate im Rahmen vom Asylbewerberleistungsgesetz ausgeweitet worden. Das macht ja was mit einem. Wenn ich halt quasi nur eine Notversorgung bekomme und ich vielleicht ein Thema habe, auch posttraumatische Belastungsstörung und gar nicht diese Hilfe erfahren kann, die notwendig wäre.
Über 30% der Flüchtlinge in Deutschland sind psychisch krank und benötigen therapeutische Hilfe. Aber nur etwas über 3% der Schutzsuchenden können in den insgesamt 51 psychosozialen Zentren für Geflüchtete und Folteropfer versorgt werden. Für mehr Menschen reichen die Versorgungskapazitäten nicht aus. Und der Bund plant, die finanziellen Mittel im nächsten Jahr erneut zu kürzen, von 11 auf 7 Millionen Euro. Vor 3 Jahren haben Gasmi Tangaraya und ihr Team neben Omid das Projekt Amal in Stuttgart gegründet. Amal heißt wie Omid Hoffnung, nur auf Arabisch. Möglich war dies durch eine Anschubfinanzierung des Vereins Aktion Hoffnung. 2 Mitarbeitende teilen sich eine 80%-Stelle. Sie kümmern sich um Flüchtlinge, wenn es um psychiatrische Versorgung oder Suchtprobleme geht und Omid-Mitarbeitende mit den Herausforderungen an ihre Grenzen stoßen.
Unser Ansatz ist es einfach schon viel früher mit Amal reinzugehen und vor allem auch vor Ort in den Unterkünften für die BewohnerInnen und Mitarbeitenden zur Seite zu stehen und auch da einfach präventiv schon reinzugehen. Dass der betroffene Mensch wie auch das System drumherum, sei es Angehörige, sei es die Unterkunft, auch lernt, mit dem Thema zu leben. Weil wieso läuft denn da einer durch den Gang und spricht mit sich selber die ganze Zeit? Das heißt, da ist erstmal kein Privatwohnraum drin und das ist nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit. Und oft werden diese psychischen Themen auf der Flucht, die kommen so ein bisschen in diesen Hintergrund. Das ist eine Reaktion von der Psyche, vom Körper. Und dann, wenn der Mensch zur Ruhe kommt, dann bricht es oft aus. Und natürlich stellen wir auch fest, dass es verstärkt auch junge Männer sind, aber einfach auch, weil bei den Frauen, die sind unauffällig auffällig. Weil Frauen, vor allem wenn sie aus Kulturen kommen, wo sie beigebracht bekommen oder so sozialisiert wurden, sich in den Hintergrund zu stellen, nicht aufzufallen. Und Männer eher dann auch durch Aggressivität auffallen.
Sie arbeiten eng mit der Sucht- und Sozialpsychiatrie in Stuttgart zusammen und können so besonders schwere Depressionen, Suchtprobleme oder psychotische Störungen frühzeitig erkennen, so Gasmi Tangaraya weiter. Doch eine Weiterfinanzierung des Projekts Amal sei im nächsten Jahr unsicher. In den meisten Fällen richtet sich die Gewalt der psychisch Kranken nicht nach außen, sondern gegen sich selbst. Allein in baden-württembergischen Flüchtlingsunterkünften haben sich in den vergangenen 2 Jahren insgesamt 16 Menschen das Leben genommen. Weitere 90 unternahmen einen oder mehrere Suizidversuche. Darunter AD, der von Psychologin Jasmin Schneider im Stuttgarter Furtwach-Krankenhaus ambulant betreut wird. AD möchte anonym bleiben und nur mit dem Vornamen genannt werden, aus Sicherheitsgründen. Der Nigerianer war aus beruflichen Gründen in Deutschland, als er einen Anruf aus der Heimat erhielt. Er könne nicht mehr nach Hause. Die Polizei suche nach ihm. Jemand habe ihn angezeigt. Ade ist bisexuell. In Nigeria ein Tabuthema und illegal. Es drohen Gefängnisstrafen bis zu 14 Jahren. Im Norden des Landes sogar die Todesstrafe durch Steinigung. Eine Rückkehr in seine Heimat war für Ade unmöglich geworden. Er beantragte Asyl in Deutschland.
Och, Meine Familie, alle zu Hause, ohne irgendjemanden Tschüss sagen zu können, ohne sie vorzubereiten, dass ich für eine Weile weg bin. Meinen Job, meine Karriere, alles hinter mir zu lassen, ohne zu wissen, wie mein Morgen sein wird. Und dann in ein Land zu kommen, in dem sie kein Englisch sprechen. Alles neu zu starten, das war wirklich eine schwierige Zeit. Wenn ich zu sehr daran denke, breche ich in Tränen aus, wenn ich auf das vergangene Jahr und die letzten 3 Monate zurückblicke. Das war wirklich die härteste Zeit in meinem ganzen Leben.
Ade kam zunächst in die Landeserstaufnahmeeinrichtung im baden-württembergischen Ellwangen, später in eine Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart. Er konnte nicht mehr schlafen, aß kaum noch etwas und wurde zunehmend verzweifelt. Seine größte Angst, nach Nigeria abgeschoben zu werden.
When the situation really got tensed, where I jumped from the first story building down.
Als die Situation sehr angespannt war, sprang ich vom ersten Stock eines Gebäudes. Ja, das habe ich getan, weil ich so große Angst hatte. Und ich überquerte Hauptstraßen, ohne auf den Verkehr zu achten und zu schauen, ob ein Fahrzeug kommt oder nicht. So kam ich zum ersten Mal hierher. Meine Angst und meine Suizidgedanken wurden stärker. Ich schaffte es einfach nicht mehr alleine.
Ade wurde ins Furtbach-Krankenhaus, in eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Stuttgart eingeliefert, die eng mit Amal zusammenarbeitet. Er wurde medikamentös behandelt und konnte mit Psychologinnen wie Jasmin Schneider über seine Situation sprechen. Er fand Trost und Hilfe in therapeutischen Gruppengesprächen, gemeinsamen Aktivitäten und im Glauben.
Als ich am Tiefpunkt war, war ich überzeugt, Gott habe mich verlassen. Aber am Ende konnte ich sehen, dass es nicht so war. Er hat mich nicht verlassen. Ich hatte mich verurteilt. Am Ende konnte ich sehen, dass ich nicht allein war.
Ich würde sagen, dass Glaube häufig schon eine ganz wichtige Ressource einfach auch darstellt. Also man weiß auch tatsächlich, dass Glaube eben auch als wichtiger Schutzfaktor funktionieren kann und wirksam werden kann. Der ist auch tatsächlich für viele Patienten und Patientinnen ein Anker, würde ich schon sagen. Ja, oder ganz oft ist dann auch so, wenn beispielsweise das Asylverfahren dann positiv entschieden wird, dass die dann erstmal ganz lange auch Gott danken. Letztlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor oft, der tatsächlich auch meiner Erfahrung nach im Verlauf der Fluchtgeschichte viel Kraft auch mit verleihen kann und da eine ganz, ganz tiefe Bedeutung hat, der vielleicht oft auch ermöglicht, erstmal die Hoffnung zu haben, dass es doch ein besseres Leben gibt, das vielleicht friedvoll und in Sicherheit irgendwo auf einen wartet. Das ist schon ein ganz wichtiger Anker für viele Patienten und Patientinnen, ja.
Sagt Psychologin Jasmin Schneider, die Ade half, wieder im Leben Fuß zu fassen. Seit sein Asylantrag positiv entschieden wurde, könne er wieder durchatmen, sagt Ade, werde aber noch immer ambulant betreut.
Ich heile immer noch, nicht 100% oder 90%. Es gibt immer noch Ängste, aber es geht mir besser als gestern.
Ade lernt Deutsch und hofft möglichst bald in Deutschland in seinen früheren Beruf zurückkehren zu können. Und Nasser und Tufan? Beide sind in Deutschland eingebürgert und konnten ihre Eltern aus Afghanistan nach Deutschland holen. Nasser wurde vor 2 Jahren für sein gesellschaftliches Engagement zum Stuttgarter des Jahres gewählt und arbeitet in dem Projekt Mut für behinderte Menschen mit Fluchterfahrung. Sein Bruder Tufan hat geheiratet und eine kleine Tochter. Der heute 27-Jährige macht seinen Meister als Elektroniker für Betriebstechnik bei Netze BW, einem Netzbetreiber für Strom, Gas und Wasser in Baden-Württemberg. Zurück in die Flüchtlingsunterkunft zur Sozialarbeiterin Ruşa Gümüşdal, zu Türkan, Gülisar und Saide. Aşure, Noahs Süßspeise, ist endlich gar gekocht und bereit zum Servieren.
Dann würde ich sagen, dann setzen wir uns zusammen. Wir tun jetzt die Aşure auf die kleinen Teller umfüllen und dann genießen wir das erstmal.
Die Familien von Türkan, Gülisar und Saide decken den großen Tisch im Gemeinschaftsraum. Auch die Sozialarbeiter der Unterkunft sind eingeladen. Gülisar holt selbstgemachten Käse aus dem Kühlschrank und Türkan frisch gebackenes Fladenbrot aus dem Ofen. Es duftet nach Sesam, Orangenschalen und Zimt. Als alle am Tisch sitzen, packt ein junger türkischer Flüchtling seine Gitarre aus und singt ein Lied über eine verlorene Liebe in der Heimat. Alle hören gebannt zu und ihre Sorgen scheinen für einen Moment vergessen.
Und am Ende des Tages haben sie eine Leichtigkeit, die sie mitnehmen. Und wenn wir damit erreichen, dass sie den Kopf frei bekommen, dass sie Hoffnung fassen, dass sie Kraft schöpfen, das zeigt alles, dass wir als OMID wirklich eine Arbeit leisten, die sehr, sehr dringend gebraucht wird.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Susanne Babila mit dem Trauma Leben lernen, frühe Hilfen für Geflüchtete, Redaktion Sabine Brütting.